Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von teltarif.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts von teltarif.de. Ich bin Markus Weidner, freue mich, dass ihr dabei seid. Und heute geht es hier bei uns um die neue iPhone-Generation. Tja, großer Tag für alle Apple-Fans. Heute kommen sie endlich auf den Markt. iPhone 12 und iPhone 12 Pro. Zwei der vier neuen Apple-Smartphones, die vor 1,5 Wochen vorgestellt wurden. Seit einer Woche konnte man bereits vorbestellen und heute werden die Handys dann tatsächlich ausgeliefert. Zwei weitere Modelle, iPhone 12 Mini und iPhone 12 Pro Max, sollen dann im November tatsächlich noch folgen. Die sind wohl ja mit der Produktion noch nicht ganz so weit, aber auch bei iPhone 12 und iPhone 12 Pro scheinen die Ressourcen knapp zu sein. Jetzt ist die Frage, ist die Nachfrage so hoch? Das sagen zumindest auch Analysten, deutlich höhere Nachfrage als im vergangenen Jahr beim iPhone 11. Oder sind halt eben auch die verfügbaren Endgeräte vergleichsweise knapp? Was wir aus der Teltarif-Redaktion aus eigener Erfahrung tatsächlich sagen können, als die Vorbestellungen vor einer Woche starteten, dauerte das wirklich wenige Minuten eigentlich nur. Und die Geräte waren schon, je nachdem welches Modell, welche Farbe, welche Speichergröße man haben wollte, waren dann schon gar nicht mehr zum heutigen Freitag verfügbar, sondern da wurden schon Lieferzeiten von 2 bis 3 Wochen in Aussicht gestellt. Und ich glaube, wer jetzt heute bestellt, muss sich bis Mitte November gedulden, um sein Wunschmodell zu bekommen. Wie gesagt, auch abhängig davon, welches der beiden schon verfügbaren Geräte und welchen Speicherplatz man tatsächlich haben möchte. Da gibt's natürlich logischerweise auch bei der Verfügbarkeit Unterschiede und das Ganze wird sich dann wahrscheinlich wiederholen, wenn im November dann iPhone 12 Mini und iPhone 12 Pro Max ausgeliefert werden. Wir haben trotzdem schon seit einigen Tagen ein iPhone 12 Pro in der Redaktion, haben das ja auf teltarif.de auch schon in Bildern vorgestellt. Wir haben schon die 5G-Funktionen ausgiebig getestet. Wir haben einen Testbericht veröffentlicht. Da fehlen natürlich einige Daten noch. Die liefern wir in den kommenden Tagen, in den kommenden Wochen nach. Liegt natürlich auch ein bisschen an der Corona-Situation, dass man momentan nicht so durch die Gegend reisen kann oder auch möchte, wie es in normalen Zeiten tatsächlich der Fall ist. Und wir tatsächlich natürlich auch dezentral aufgestellt sind. Auch aus dem Homeoffice arbeiten, wie viele andere auch, wobei das bei vielen unserer Redakteure sogar immer der Fall ist, bei mir sowieso. Aber es gibt eben eine definierte Testumgebung, die in der Redaktion in Berlin natürlich ist. Und ja, da müssen wir dann eben demnächst tatsächlich auch mal die üblichen Tests und Messwerte noch ermitteln. Die reichen wir dann im Testbericht nach. Ist ja kein Problem, aber ich denke mal, also ich, es ist sowieso immer so eine Frage, was ist wichtiger, Wasserstände und Tauchtiefen oder tatsächlich die Eindrücke, die man beim tatsächlichen Gebrauch von einem Gerät tatsächlich dann gewinnt. Ich persönlich bin eher für die persönlichen Eindrücke, ist aber natürlich Geschmackssache, sieht jeder natürlich ein bisschen anders. Ich habe das Gerät jetzt seit einigen Tagen in Betrieb, nutze es neben meinem Hauptgerät oder neben meinen Hauptgeräten. Ich verwende im Alltag immer ein iPhone und ein Samsung-Gerät, also ein Android-Gerät. Das war auch schon ein Huawei, je nachdem. Und muss sagen, das iPhone 12 Pro weiß zu begeistern. Mir persönlich wäre es zu klein. Mit seinen 6,1 Zoll, das ging natürlich vor 5 Jahren noch als Tablet durch. Nein, aber ich bin Großgeräte-Fan. Hatte auch bisher schon ein XS Max und auf dem Samsung-Bereich dann eben mit seinem 6,9 Zoll das S20 Ultra. Und mein Gerät ist dann sicherlich eher das 12 Pro Max dann auch, aber das ist natürlich noch nicht lieferbar. Technisch sind die beiden Geräte ja ohnehin bis auf die Displaygröße und auch bei der Kameralinse, beim optischen Bildstabilisator gibt es Unterschiede. Ansonsten sind die Geräte technisch identisch. Und eins muss man natürlich dem iPhone 12 Pro lassen, es liegt gut in der Hand. Durch die jetzt etwas abgerundeteren Ecken im Vergleich zum iPhone 11 Pro aus dem vergangenen Jahr, das habe ich als Parallelgerät noch hier,
um dann auch einen direkten Vergleich zu haben, muss ich sagen, ist das iPhone 12 Pro doch besser in der Hand liegend. Es ist auch kaum größer, bisschen länger ist es, als das iPhone 11 Pro, obwohl es ja doch mit seinen 6,1 Zoll ein deutlich größeres Display bietet. Das iPhone 11 Pro hat dann noch ein 5,8 Zoll großes Display. Das Display des neuen iPhone ist einerseits wirklich hervorragend. Also einzelne Pixel nicht erkennbar, die Auflösung ist wirklich begeisternd, die Farbtreue bei OLED ist sowieso sehr, sehr gut, ohne dass das jetzt übersättigt wäre. Wir kannten das von Samsung vor ein paar Jahren, da bei den ersten OLED-Displays, da war dann die Farben wirklich schon übertrieben stark und das ist heute eigentlich auch bei Samsung natürlich nicht mehr der Fall, bei Apple auch nicht, also das Display ist wirklich ganz hervorragend, ist auch heller als beim Vorjahresmodell. Das wiederum ist nicht unwichtig, denn sowohl ältere iPhones als auch die zuletzt veröffentlichten Samsung-Geräte machten bei wirklich heller Sonneneinstrahlung im Sommer nicht das beste Bild. Wie das natürlich funktioniert mit der aktuellen iPhone-Generation, muss man natürlich sehen, weil den Sommer haben wir jetzt halt gerade nicht. Also bei den aktuellen Verhältnissen draußen, auch bei blauem Himmel, hatten wir die Tage zum Glück mal, war das Display auch im Freien wirklich ganz hervorragend ablesbar, feine Sache. Das Gerät ist super verarbeitet, kann man überhaupt nichts gegen meckern. Das darf man aber bei den Preisen, den die Hersteller heutzutage für ihre Spitzenmodelle aufrufen, wirklich erwarten. Ist aber leider tatsächlich, egal bei welchem Hersteller, nicht immer eine Selbstverständlichkeit, aber muss ich sagen, feine Sache, ganz klar. 5G geht, funktioniert sogar sehr, sehr gut, besser als bei Samsung. Wie gesagt, ich hatte parallel mit dem Samsung Galaxy S20 Ultra getestet, jeweils im gleichen Netz, im Netz der Deutschen Telekom, weil das einfach das Netz war, das rein geografisch am naheliegendsten war von meinem Homeoffice aus, um überhaupt 5G-Signal zu haben. Bei der Telekom muss ich wirklich nur wenige Kilometer fahren. Nachdem die ja im Sommer ihr riesiges Ausbauprogramm gestartet haben, bei Vodafone ist es schon ein bisschen weiter, bei O2 sowieso, die ja gerade erst gestartet sind mit 5G, aber wir werden auch die beiden anderen Netze natürlich noch testen und darüber auf teltarif.de berichten. Der erste 5G-Test hat mich wirklich beeindruckt, muss ich sagen, denn ich konnte 5G mit dem iPhone 12 Pro tatsächlich auch, ich nenne es jetzt nochmal beim Namen, in Bad Orb im hessischen Spessart testen, nutzen und dort hatte ich mit dem Samsung tatsächlich nur LTE-Empfang. Das ist die berühmte Geschichte, über die wir auf teltarif.de auch schon berichtet haben, dass nicht jedes Smartphone das 5G-Netz der Deutschen Telekom in vollem Umfang unterstützt. Das hängt damit zusammen, dass bestimmte LTE-5G-Frequenzkombinationen, ich traue es mich fast nicht zu sagen, im Zusammenhang mit dem Galaxy S20, mit älteren Smartphones nicht genutzt werden können. Es ist aber tatsächlich so, das hängt damit zusammen, dass zum Beispiel die LTE-Frequenz 1800 MHz als Anker für die 5G-Frequenz 2100 MHz erst im Frühjahr standardisiert wurde. Tja, da war das Samsung Galaxy S20 nicht nur fertig entwickelt, sondern es waren auch schon Millionen von Geräten auf dem Markt ausgeliefert. Die Telekom will das technisch lösen, dass man dann trotzdem auch mit diesen Geräten ein möglichst umfassendes 5G-Netz zur Verfügung hat, weil das ist natürlich für den Kunden schon ein bisschen blöd. Er hat vielleicht 1500 Euro ausgegeben und kann jetzt das 5G-Netz gar nicht in vollem Umfang nutzen, wie es eigentlich gedacht war. Und genau dort extra bin ich da hingefahren, weil ich wusste, dass genau dieses Problem mit Samsung dort besteht und tatsächlich das iPhone 12 Pro macht dort 5G. Bin dann ein paar Kilometer weiter gefahren in den Spessartort Biebergemünd, wo es im Norden auch schon einige Ortsteile mit 5G-Versorgung gibt. Dort funktioniert es auch mit Samsung. Ich muss aber sagen, mit dem iPhone war die 5G-Reichweite, also der versorgte Radius, ein bisschen größer als mit Samsung, warum auch immer. An sich hat auch das Samsung einen wirklich hervorragenden Mobilfunkempfang. Ich bin öfter in Gegenden unterwegs, wo die Netzabdeckung nicht optimal ist und auch dort ist das Samsung normalerweise wirklich noch eines der Smartphones, die relativ lange die Netzverbindung halten. Aber wenn es speziell um 5G geht, muss ich sagen, war das iPhone in der Hinsicht noch ein bisschen besser. Wobei es bei beiden Geräten vorkam, sowohl bei Apple als auch bei Samsung, dass ich hin und wieder mal auch im versorgten Bereich das 5G-Signal kurzzeitig verloren habe. Warum auch immer, das kenne ich von 5G auf 3600 MHz. Das liegt dann einfach daran, dass die Ausbreitungsbedingungen in dem Frequenzbereich nicht so optimal sind. Bei 2100 MHz dürfte es eigentlich nicht vorkommen. Merkwürdig. Wir haben auch die ersten Kameratests gemacht, halt eben auch nicht in unserer definierten Testumgebung. Ich habe einfach hier im Spessart ein bisschen fotografiert, einmal bei mir tatsächlich im Büro und zum anderen hier im Ort. Und muss sagen, die Kameraergebnisse sind wirklich sehr, sehr gut. Die Farben sind bei guter Beleuchtung tagsüber originalgetreu, kann man nichts gegen meckern. Das war aber bei früheren iPhones auch schon so. Mein iPhone XS Max, das ich bisher als Daily Driver im iOS-Bereich genutzt hatte, neigte manchmal je nach Lichtverhältnissen sowohl Indoor als auch Outdoor zu falscher Belichtung. Da wurden die Fotos irgendwie ganz komisch farbig oder zu dunkel oder wie auch immer. Diesen Effekt konnte ich beim iPhone 12 Pro nicht entdecken. Da funktioniert das einwandfrei. Das war aber beim 11 Pro im vergangenen Jahr auch schon so. Wo das iPhone 12 Pro tatsächlich gewinnt, ist bei schlechten Lichtverhältnissen. Ich habe im Büro extra mal das Licht ausgeschaltet und tatsächlich auch in dem Fall ein gutes Ergebnis erzielt. Kann man fast sagen, auf dem Niveau vom Samsung Galaxy S20 Ultra, das ja da wirklich auch gute Ergebnisse liefert. Wo Samsung nach wie vor gewinnt, ist, wenn es um den Zoom geht. 100-fach Digitalzoom, sind wir uns einig, nicht wirklich sinnvoll nutzbar, aber man kann eben ziemlich intensiv zoomen mit so einem Samsung. Das iPhone macht digital maximal 10-fach. Das ist für den normalen User auch schon ausreichend. Das ist eine feine Sache, funktioniert auch wesentlich besser als mit früheren Smartphones von Apple. Aber bei einem Samsung, also für mich, der sich für Funktechnik und solche Sachen interessiert, ich stehe auch schon mal an einem Sendemasten am Eingangstor und möchte die Tafel neben der Eingangstür lesen, was mit einem Fernglas vielleicht möglich wäre, mit bloßem Auge, aber auf keinen Fall. Mit dem Samsung Galaxy S20 Ultra kann ich das wirklich so ranzoomen, dass ich es lesen kann. Das schafft das iPhone nicht ganz, aber sind wir ganz ehrlich, das ist wirklich eine Ausnahmesituation, die dürfte nur die wenigsten Leute tatsächlich betreffen. Kamera auf jeden Fall Schritt nach vorne, vor allen Dingen bei ungünstigen Lichtverhältnissen oder auch im Videobereich, wo man tatsächlich 4K-Aufnahmen mit 60 Frames per Sekunde und das Ganze mit HDR machen kann. Also muss ich sagen, da ist Apple wirklich einen Schritt nach vorne gegangen, neben 5G. Auf jeden Fall eine super Geschichte. Dann, die nächste wesentliche Neuerung ist natürlich MagSafe. Kennen die Mac-User natürlich, bis USB-C Einzug hielt, gab es beim Mac diesen lustigen MagSafe-Stecker, der magnetisch praktisch das Netzkabel am MacBook befestigt hat. Ich muss ehrlich sagen, ich würde mir fast wünschen, statt USB-C, dass es das heute noch gäbe, weil wenn man mit den Füßen über das Netzkabel fällt, beim MagSafe-Adapter, ja, dann geht das Kabel eben ab. Bei USB-C kann es passieren, man zieht das ganze MacBook hinter sich her und es fliegt zu Boden. Muss ich sagen, da fand ich MagSafe fast besser, auch wenn ich einsehe, dass man bemüht ist, halt eben alles zu vereinheitlichen auf USB-C, macht ja auch Sinn. Das ist übrigens vielleicht ein Kritikpunkt auch am iPhone. Es hat nach wie vor Lightning, kein USB-C, aber auf der anderen Seite muss man sagen, es hat immerhin noch Lightning, denn es gibt eben auch Gerüchte, nach denen Apple möglicherweise schon im kommenden Jahr die ersten iPhones auf den Markt bringt, die gar keinen Anschluss mehr haben. Und da muss ich sagen, auch wenn diese MagSafe-Ladetechnik, die wir vom Mac kennen, die es eben auch fürs iPhone gibt, wirklich gut im Test funktioniert hat. Also muss ich sagen, einwandfrei. Ich kann auch andere Testberichte nicht nachvollziehen, wo es heißt, dass das iPhone nicht so gut auf dem Magneten hält. Nee, das hält wirklich so fest, in unserem Fall, bei unserem Testgerät und auch bei dem MagSafe-Ladeadapter, dass man eher, wenn man das iPhone hochnimmt, dann tatsächlich das Ladekabel auch noch mit in der Hand hat, was nicht schlimm ist. Das war ja bei einem physischen Ladekabel, das man in Lightning-Anschluss steckt, war das ja auch so. Ich fürchte so ein bisschen, dass diese MagSafe-Technik von Apple auch dazu gedacht ist, um die Leute darauf vorzubereiten, dass möglicherweise im kommenden Jahr dann auch der Lightning-Port wegfällt. Nicht gegen USB-C ersetzt wird, sondern dass es gar keinen physischen Anschluss mehr gibt. Und da muss ich ehrlich sagen, das fände ich, und ich sage es jetzt mal so deutlich, wie es ist, scheiße, ganz ehrlich. Ich sage auch warum. Also dieses MagSafe-Zeug funktioniert gut. Der Adapter ist klein, handlich und ich muss ehrlich sagen, ich hätte es selbst nicht gedacht, er passt in jedes Reisegepäck. Ja, also ist auch kein Argument von wegen auf Reisen ist das blöd. Wo es wirklich blöd ist, ich weiß nicht, ob ich glaube, es gibt kein MagSafe mit USB-A. Ja, sind wir wieder bei, alles muss USB-C werden. Einerseits richtig, auf der anderen Seite hat das natürlich auch Nebenwirkungen. Ich wollte das MagSafe-Teil hier im Büro erstmal anschließen, habe festgestellt, meine Computer und alle Ladekabel, die ich hier im Büro habe, sind alle mit USB-A. Das heißt, ich muss dann erstmal einen Adapter besorgen, um überhaupt dieses USB-C-Teil betreiben zu können. Aber wenn ich jetzt weiterdenke, Flugzeug und ähnliches, ja, USB-C-Stecker, ich bin ja schon froh, wenn ich irgendwo am Platz USB habe. Das ist aber dann immer USB-A. Ja, und da müsste man tatsächlich mitdenken, wenigstens alternativ oder mit Adapter oder so geht. Weshalb ich tatsächlich trotz allem nach wie vor gegen eine Abschaffung von Lightning bin, also gerne USB-C statt Lightning, aber tatsächlich bitte einen physischen Port beibehalten, auch künftig. Was sich im Test auch schon rausgestellt hat, wenn man das gleiche Netzteil nimmt, darf aber ein physisches Ladekabel in Lightning-Buchse. Dann lädt der iPhone-Akku schneller auf als über den MagSafe-Ladeadapter. Das ist das eine. Wenn ich schnell Strom im iPhone brauche, ist einfach das Kabel, das direkt eingesteckt wird, die beste Lösung. Die zweite Sache ist, ich habe mir vor 3 Jahren einen Neuwagen zugelegt, bewusst kein Jahreswagen oder wie auch immer. Nein, ich wollte Neuwagen, weil ich wollte natürlich auch bezüglich Telekommunikation auf dem neuesten Stand sein. Ich habe einen WLAN-Hotspot im Auto und ich habe vor allen Dingen Android Auto und Apple CarPlay. Aber wireless, drahtlos CarPlay oder Android Auto unterstützt mein Auto natürlich nicht. Das ist ja wirklich erst bei einigen wenigen ganz neuen Fahrzeugen der Fall. Das kommt jetzt langsam, keine Frage. Nur man kauft sich natürlich nicht so oft ein neues Auto, wie man sich vielleicht ein neues Smartphone zulegt. Und wenn iPhone jetzt, wenn Apple jetzt kommendes Jahr mit einem iPhone kommt, das keine Anschlüsse mehr hat, dann stehe ich ziemlich dumm da, wenn es um CarPlay geht. Sage ich ganz ehrlich, wenn auf CarPlay verzichten, man kann natürlich wieder sagen, okay, ich nehme wieder eine normale Bluetooth-Verbindung, fummel dann am Handy rum, was ich eigentlich nicht darf, laut Straßenverkehrsordnung, um meine Podcasts zu hören, um das Webradioprogramm einzuschalten, das ich gerade haben möchte und so weiter. Kann man alles machen, aber hat man sich einmal an die bequeme Bedienung über das Outdoor-Display, die zudem legal ist, gewöhnt, möchte man, glaube ich, darauf auch nicht mehr verzichten. Also insofern, das wäre blöd. Gut, es wird dann wahrscheinlich so sein, gibt ja jetzt schon von Fremdherstellern entsprechende Adapter, könnte mir vorstellen, solche Adapter gibt es dann auch direkt von Apple zum Premiumpreis, aber dann baumelt wieder irgendwas zusätzlich im Auto rum. Dann brauche ich A, MagSafe und noch für CarPlay irgendwas. Wirklich schön ist das dann nicht mehr, rein designtechnisch und je nachdem, was man sonst schon im Auto hat, ist es vielleicht auch ein Platzproblem. Also insofern habe ich da so ein bisschen meine Zweifel, ob das toll ist, sage ich ganz offen. aber muss man abwarten. Dieses Jahr haben wir das Problem definitiv noch nicht. Man hat noch beide Möglichkeiten, was auch den Vorteil hat, dass man mit dem iPhone 12 Pro und den anderen aktuellen Modellen natürlich auch noch kabelgebundene Kopfhörer mit Klinke auf Lightning-Adapter verwenden kann. Ja, Kamera, haben wir schon gesagt, ist super. 5G funktioniert einwandfrei mit einem Haken. Momentan geht 5G in Kombination mit Dual-SIM nicht. Verwendet man also beide Mobilfunkanschlüsse, wie gehabt, Nano-SIM und eSIM. Bei Apple, dann muss man momentan auf 5G verzichten. Das wird aber per Update nachgeliefert, dass das funktioniert. Wann das Update kommt, ist allerdings noch offen. Das kann man momentan noch nicht sagen. Geplant ist es auf jeden Fall. Das ist der Haken. Ansonsten muss ich sagen, der Mobilfunkempfang an sich macht einen deutlich besseren Eindruck als bei den früheren Apple-Smartphones, also vor allem die Intel-Geräte. Also Geräte mit Intel-Technik, die in den vergangenen Jahren rauskamen, die waren nicht so sonderlich toll, muss man ehrlich sagen, vom Empfang her. Vor allem, wenn man Dual-SIM genutzt hat, war es eben so, dass zum Beispiel Webradio-Streams unterwegs abgerissen sind, wo das jetzt bei früheren Single-SIM-iPhones nicht der Fall war. Und da hat Apple jetzt wieder einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht. Der Mobilfunkempfang ist wieder deutlich besser. In unserem Test vergleichbar mit dem Samsung Galaxy S20 Ultra. Auch WLAN ist völlig okay. Bluetooth ist regelrecht beeindruckend. Das schaffen viele Smartphones nämlich nicht. Wenn man mit Bluetooth-Kopfhörern quer durch die Wohnung geht, in dem Fall sprechen wir von vielleicht 100 Quadratmetern, hat man im Prinzip keine Aussetzer. Das schaffe ich tatsächlich mit anderen Smartphones nicht. Ein Negativbeispiel waren da früher die BlackBerry-Geräte. Die waren dann wirklich im Nachbarraum schon so weit, dass es Aussetzer gab. Also da muss ich sagen, iPhone vorbildlich, funktioniert wirklich super. Was der Akku wirklich leistet, muss man sehen, weil wir sind immerhin noch bei den ersten Ladezyklen und da sind die Akkus ja noch nicht so praktisch, haben noch nicht ihre volle Kapazität entfaltet. Kann man momentan noch nicht viel zu sagen. Was ich als Radio-Freak natürlich auch immer teste, ist, wie gut ist der Lautsprecher von so einem Smartphone. Viele, viele Hersteller legen da auf die Qualität gar keinen so großen Wert. Apple schon. Und auch im iPhone 12 Pro, muss ich sagen, ist die Stereo-Qualität wieder wirklich sehr gut. Ist jetzt nicht gerade dazu geeignet, um einen ganzen Raum zu beschallen, aber so als Radiowecker-Ersatz oder als Taschenradio-Ersatz, das dann eben per Streaming funktioniert, taugt das durchaus. Also muss ich sagen, hat mir im Test tatsächlich gut gefallen. Was hat mir denn nicht gefallen? Also zum einen, dass ich auf 5G Dual-SIM noch warten muss. Das ist blöd. Aber gut, wir erinnern uns ans iPhone XS oder XS Max. Die ersten Geräte mit eSIM, das hat dann auch ein iOS-Update lang gedauert, bis die eSIM tatsächlich scharf geschaltet war. Oder jetzt beim Samsung Galaxy Z Fold 2, da war die eSIM auch per Update später nachgeliefert worden, irgendwie ein paar Wochen nach dem Launch des Geräts. Also ich könnte mir vorstellen, bei Apple wird das auch nicht ewig dauern. Das hat mir nicht gefallen, muss ich sagen. Weiterer Kritikpunkt bei einem Gerät, das vierstellig kostet, kein Netzteil beizulegen, ist schlicht eine Frechheit. Tut mir leid, dieser ganze Umweltquatsch interessiert mich nicht. Ich erwarte von einem Gerät, das ich kaufe, dass es vom Zubehör her so komplett ist, dass ich es sofort verwenden kann, ohne weiteres Fremdzubehör. Und das Argument, es sind sowieso schon Millionen Ladegeräte in den Haushalten, zieht meiner Ansicht nach nicht. Zum einen refinanzieren eigentlich sehr, sehr viele iPhone-Besitzer ihr neues Gerät teilweise damit, dass sie ihr altes iPhone oder egal welches Smartphone, dass sie das eben weiterverkaufen. Und da ist es blöd, wenn man das Ladegerät nicht mitliefert. Das heißt, ich liefere rein hypothetisch, verkaufe mein iPhone XS Max. Der Käufer würde sich bedanken, in Anführungszeichen, wenn ich das ohne Netzteil abliefere. Das ist das eine. Das andere ist, ein Ladekabel liegt ja weiterhin bei. Das hat aber genauso wie der MagSafe-Adapter einen USB-C-Anschluss. Tja, Die ganzen iPhone-Ladekabel, die bisher in den Haushalten sind, haben aber USB-A. Und damit zieht das Argument meiner Ansicht nach nicht mehr, dass die Leute sowieso alle möglichen Ladekabel haben. Das ist eigentlich meiner Ansicht nach eine Geschichte, die rein der Gewinnmaximierung dient. Apple will mit Netzteilen zusätzlich Geld machen und drängt damit die Leute vielleicht zu irgendwelchen möglicherweise nicht wirklich hochwertigen China-Nachbauten, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und das kann, glaube ich, in niemandem Interesse sein, wenn dann irgendwelche Billignetzteile in Flammen aufgehen oder sonst irgendwas, um es mal vielleicht etwas zu drastisch zu formulieren. Das gefällt mir nicht. Und dann gibt's noch eine Sache, die mir speziell in Corona-Zeiten nicht gefällt. Ich war nie ein Freund davon, dass ein iPhone nur Face ID hat. Face ID galt als cool, als es eingeführt wurde, ist ja alles gut und schön. Aber Face ID ist in Verbindung mit Apple Pay das unpraktischste von der Welt. Ja? Früher mit Touch ID habe ich einfach den Daumen auf den Fingerabdrucksensor gehalten und mein iPhone an einer Kasse ans Terminal gehalten und schon war der Zahlungsvorgang erledigt. Jetzt muss ich doppelklicken, muss das iPhone Richtung Gesicht bewegen, muss warten, bis ich erkannt werde und kann es dann zur Kasse bewegen. In der Zeit kann ich auch meine normale Kreditkarte rausholen. Ganz ehrlich. Nun haben wir momentan, ich glaube, der Letzte hat es mitbekommen, mit Corona zu tun. Je nachdem, wo man sich in der Öffentlichkeit aufhält, haben wir es mit Mund-Nasenschutz zu tun. Mund-Nasenschutz, Bedeckung und Face-ID, ein Widerspruch in sich. Und ich finde, gerade in Corona-Zeiten wäre es sehr, sehr gut gewesen, wenn Apple seinen aktuellen Smartphones auch wieder einen Fingerabdrucksensor spendiert hat. Ich verstehe, dass man außer beim iPhone SE den Home-Button nicht mehr will. Der nimmt auch wirklich zu viel Platz weg. Das ist Quatsch. Man kann das heute mit Gestensteuerung machen. Braucht man nicht. Ich verstehe auch noch, dass man den Fingerabdrucksensor unter dem Display, wie das aus dem Android-Lager einige machen, als nicht optimal ansieht, weil es eben nicht so zuverlässig funktioniert wie ein physischer Fingerabdrucksensor, der praktisch auf einem Home-Button oder wo auch immer liegt. Da bin ich auch mit dem Samsung Galaxy S20 Ultra nicht immer hundertprozentig zufrieden. Das klappt mal und klappt mal nicht. Während die Touch-ID von Apple früher auf dem Home-Button, die hat eigentlich, außer man hatte nasse Hände, ansonsten hat die immer funktioniert. Apple macht es aber doch mit dem iPad Air, mit dem aktuellen iPad Air vor, wie es geht. Sprich, Apple hätte doch einfach nur den Fingerabdrucksensor in den Ein-Ausschalter integrieren müssen. Ist vielleicht jetzt ein bisschen ungewohnt, dass man dann rechts oben Daumen oder wie auch immer hinhalten muss, um das Gerät zu entsperren. Aber es wäre eine Lösung gewesen. Ich hätte die auch völlig okay gefunden. Ist natürlich von Samsung vielleicht ein bisschen eleganter mit unserem Display, aber eben nicht hundertprozentig zuverlässig. Und da finde ich lieber die zuverlässige Lösung im Ein-Ausschalter, im Power-Button. Und so wie man das vom iPad Air gemacht hat, hätte man es meiner Ansicht nach am iPhone nicht nur machen können, sondern machen müssen, meiner Ansicht nach. Und das ist meiner Ansicht nach der größte Kritikpunkt, der sich halt auch nicht durch Software-Updates, durch Nachkaufen von Zubehör und so weiter beheben lässt. Man hat oder man kauft ein iPhone, wo man permanent, je nachdem, wo man in der Öffentlichkeit gerade unterwegs ist, auf die Code-Eingabe zurückgreifen muss. Ja, und das, muss ich sagen, ist schon wirklich ein gravierender Nachteil, der mir persönlich überhaupt nicht gefällt, der tatsächlich in meinem täglichen Use Case auch dazu geführt hat, dass ich mittlerweile überwiegend mein Samsung-Gerät verwende anstelle meines iPhone, weil es einfach nervt, wenn man am laufenden Band den Code eingeben muss. Abschalten kann man ihn auch nicht. Zum einen, dann verliert man das Gerät und die ganzen Daten geraten in falsche Hände. Und B, Apple Pay funktioniert dann auch nicht mehr, wenn man auf die Sperre verzichtet. Was auch völlig okay ist aus Sicherheitsgründen. Ja, aber Apple will weder auf die Kritik unter anderem von den New Yorker Verkehrsbetrieben reagieren, von wegen macht doch Face ID so, dass es auch mit Maske funktioniert. Das wollen sie aus Sicherheitsgründen nicht, aber Touch ID bieten sie auch nicht an. Ja, das ist meiner Ansicht nach der größte Fail, das größte Problem, das die aktuelle iPhone-Generation hat. Zugegeben, die Geräte sind natürlich zu einer Zeit geplant worden, als wir alle noch nicht befürchtet haben, dass wir so lange mit Corona zu tun hatten oder zu tun haben und auf unabsehbarer Zeit auch zu tun haben werden. Nichtsdestotrotz hätte es auch ganz unabhängig von Corona Apple ganz gut gestanden, wenn sie wieder zusätzlich einen Fingerabdrucksensor angeboten hätten. Bei mir ist schon immer, seit es Face ID gibt, der Klassiker iPhone-Nutzung im Bett. Man nimmt es vom Nachttisch und hat es dann direkt viel zu nah am Kopf, als dass die Gesichtserkennung funktionieren würde. Muss man also auch entweder das iPhone erstmal unnatürlich weit weghalten oder eben dann doch den Code wieder eingeben. Und das muss ich sagen, das finde ich nicht toll. Ja, also es gibt Situationen, da ist Face ID toll, wenn ich jetzt so ganz normal im Alltag, ich ziehe das iPhone aus der Tasche, Hals ohnehin Richtung Gesicht, wenn ich es nutzen möchte, was sonst. Klar, Face ID funktioniert wunderbar, aber es gibt eben Situationen, wo das nicht so toll ist. Aber wie gesagt, das ist der größte Kritikpunkt. Da muss man sich wirklich überlegen, ob man so viel Geld dafür für so ein Gerät ausgibt, das dieses Manko hat. Das ist für mich wirklich, mag jeder anders beurteilen, aber das ist für mich wirklich ein sehr, sehr großes Manko, das die aktuelle iPhone-Generation hat. Aber wir werden damit leben. Es gibt ja Gerüchte, dass das iPhone 13 dann tatsächlich einen Fingerabdrucksensor wieder hat unter dem Display, so wie wir es von Samsung kennen. Ja, bis das iPhone 13 auf dem Markt ist, haben wir hoffentlich dann so halbwegs Corona überstanden. Da ist es nicht mehr ganz so dringend. Aber naja, das war wirklich der größte Schwachpunkt. Ansonsten muss ich sagen, ist das iPhone 12 Pro gegenüber dem 11 Pro oder auch gegenüber dem XS oder XS Max, das ich im Alltag noch verwende, wirklich ein sehr gelungenes Upgrade. Liegt gut in der Hand, ist hervorragend verarbeitet. Display und Kamera hinterlassen einen guten Eindruck, auch wenn die Samsung-Kamera gerade beim Zoom noch bessere Ergebnisse liefert. 5G funktioniert an sich besser als bei Samsung, aber Dual-SIM wird noch nachgereicht. Ja, MagSafe als Alternative zu Lightning, feine Sache, funktioniert besser als mit anderen QI-Ladegeräten, wo es mir auch schon passiert ist. Ich nehme das Gerät am nächsten Morgen vom Lader runter und stelle fest, oh Mist, es lag nicht genau mittig drauf und es hat eben nicht geladen oder nur teilweise aufgeladen. Kann bei MagSafe nicht passieren, weil ja immer das Gerät in der optimalen Position gehalten wird. Das ist mit Sicherheit eine feine Sache, keine Frage. Gelungenes Upgrade, muss ich sagen. Wie gesagt, wer mit den genannten Nachteilen leben kann, kann auf jeden Fall upgraden. Für Besitzer eines iPhone 11 Pro würde ich sagen, lohnt es vielleicht nicht unbedingt. Außer man ist wirklich scharf auf die noch bessere Kamera, dann kann es sich natürlich tatsächlich lohnen. Oder auf 5G, was aber, auch wenn die Telekom mit dieser DSS-Technik schon einen recht großen Ausbau hat, was aber ansonsten für Endverbraucher meiner Ansicht nach momentan noch nicht so wichtig ist. Zumal wir momentan ja ohnehin keine Großveranstaltungen haben. Sobald wir Großveranstaltungen irgendwann wieder haben sollten, wenn die Corona-Lage etwas mehr im Griff ist, dann wird 5G sofort für den Endverbraucher interessant. Jeder, der schon auf Konzerten war oder in Fußballstadien, der wird sich schon daran erinnern, dass es vielleicht nicht so einfach war, ein Video oder selbst ein Foto per WhatsApp hochzuladen, weil die Netze einfach überlastet waren. Und das ist eben das, wo 5G ein echter Mehrwert sein wird in Zukunft, trotz großer Menschenansammlungen, trotz intensiver Nutzung, performt das Netz eben besser als bei LTE only. Ansonsten momentan, es geht eh nur in den Netzbetreibertarifen und bei 1&1. Bei 1&1 aber momentan nicht mit dem iPhone. Warum auch immer. steht auch auf den offiziellen Apple-Support-Seiten, während die drei Netzbetreiber-Marken eben alle mit dabei sind. Eine Sache, vielleicht zum Schluss noch erwähnenswert, es funktionieren momentan, aus welchen Gründen auch immer, nicht alle eSIMs. Ich hatte eigentlich erstmal zum Testen gedacht, installierst mal die von SIM-Quadrat, das geht schnell, unkompliziert, ist innerhalb von ein paar Minuten gemacht. Aber genau dieses eSIM-Profil von SIM-Quadrat ließ sich auf dem iPhone 12 Pro, ums Verplatzen, nicht installieren. Jetzt könnte man sagen, vielleicht stimmt mit dem eSIM-Profil was nicht. Ich habe dann direkt im Anschluss, nachdem es mehrfach beim iPhone 12 Pro fehlschlug, habe ich dann das Ganze ausprobiert auf dem iPhone XS Max und siehe, guck, das eSIM-Profil war innerhalb weniger Sekunden drauf. Also es ist wirklich ein Problem, SIM-Quadrat zur aktuellen iPhone-Generation. Die SIPGate-Jungs und Mädels sind schon dran, haben gesagt, das ist bei einem neuen Gerät nicht ungewöhnlich, wobei mich stimmt das ziemlich bedenklich, muss ich sagen, wenn die Mobilfunkprovider bei jedem neuen Smartphone erstmal überprüfen müssen, läuft unsere eSIM da überhaupt noch? Das kann es meiner Ansicht nach nicht sein. Also da muss ich wirklich sagen, wenn sich das nicht bessert und solche Fehler im Prinzip unabhängig vom Hersteller, kann ja bei Samsung, Huawei, wie sie alle heißen, Microsoft, die haben die eSIM in Surface-Tablets, genauso sein. Solange das Problem auftritt, kann man eigentlich auf die physische SIM nicht verzichten. Ja, kann man nur hoffen, dass sie uns noch lange, lange, zumindest parallel zur eSIM, erhalten bleibt. Ja, so viel mal zum iPhone 12 Pro. Einige Ersteindrücke. Wir werden natürlich weitere Tests machen mit dem Gerät. Gerade auch was 5G angeht, gerade auch was die Kamera angeht. Und werden darüber kontinuierlich auch hier auf helltarif.de berichten. Wünsche in diesem Sinne ein schönes Wochenende. Dankeschön fürs dabei gewesen sein und bis demnächst hier im Strippenzieher und Tarifdschungel Podcast.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.